Radium 20, das Radio Digital Humanities.
Hallo und herzlich willkommen zu Radium 20 und zu einer neuen Folge unserer Sonderstaffel zur diesjährigen DAD 2024 in Passau, also der Jahreskonferenz der digitalen Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum. Anlässlich dieser speziellen 10. Jubiläums-DAD haben wir uns einige der OrganisatorInnen der vergangenen DADs eingeladen. Wir wagen gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen der damaligen DHDs und fragen die OrganisatorInnen außerdem getreu dem Konferenzmotto in diesem Jahr, DH Quo Vadis. In der heutigen Kurzfolge wollen wir über die DHD 2022 in Potsdam sprechen. Dazu haben wir uns wieder tolle Gäste eingeladen, nämlich Anna Busch und Ulrike Wuttke. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Und natürlich möchte ich auch begrüßen Mareike von unserem Hostteam. Hallo Mareike.
Hallo Jascha.
Bevor wir in das Gespräch starten, möchte ich euch ZuhörerInnen da draußen einen kurzen Überblick zur DHD 2022 geben. Und zwar hat die stattgefunden vom 7. bis 11. März 2022 und sollte ursprünglich als hybrides Event in Potsdam stattfinden, wurde dann aber aufgrund der immer noch grassierenden Corona-Pandemie zu dem Zeitpunkt vollständig auf ein virtuelles Event umgeplant. Das Thema der damaligen DHD war Kulturen des digitalen Gedächtnisses und dementsprechend war eine ganze Bandbreite von Themen vertreten, die zu tun hatten unter anderem mit dem Einfluss der Digitalisierung auf Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft und mit dem Umgang mit digitalen Methoden, mit der Vermittlung und Erforschung von digitalem Kulturerbe und vielen, vielen mehr. Jetzt wollen wir aber wirklich in das Gespräch starten und zwar mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Wer seid ihr denn und welche Rolle hattet ihr damals bei der DHD inne?
Ich bin Anna Busch. Ich bin derzeit stellvertretende Leiterin des Fontane-Archivs an der Universität Potsdam. Und ich war während der DHD 22, die ja eigentlich DHD 21 sein sollte, die dann pandemiebedingt verschoben wurde. Ich war also Teil des lokalen Organisationsteams und neben Ulrike Wuttke und Peer Trilke gehörten zu dem Team auch Melanie Seltmann, die die Koordination innehatte und Heike Neuroth und Dennis Mischke waren noch mit im Team. Aber darüber hinaus waren wir natürlich noch ein sehr viel größeres Team, das mitgearbeitet hat, um die DHD 22 dann auch erfolgreich über die Bühne zu bringen.
Ja, hallo, ich bin Ulrike Wuttke und wie Anna auch schon gesagt hat, war ich auch mit dabei als Teil des lokalen Organizer-Teams bei der DHD 2022 und habe da die Fachhochschule Potsdam vertreten und war zusammen dann mit den vielen tollen Leuten halt Teil eines, ja, ich würde, glaube ich, im Vergleich sagen, recht kleinen, aber dafür sehr feinen Teams. Und ich habe mal versucht, darüber nachzudenken. Ich glaube, wir hatten den allerkleinsten Austragungsort jemals.
Wir haben ja jetzt schon ein bisschen mit unterschiedlichen DHD-Teams gesprochen, ne? Und wir haben so Einblicke darin. Und es gibt wohl für jede DHD oder fast jeden DHD bestimmte Stichworte, die im Gedächtnis geblieben sind. Also sowas wie DHD in Köln, da war es zum Beispiel sehr kalt. Die VDHD, die virtuelle Ersatzkonferenz, für die, die ihr ja eigentlich 2021 in Potsdam ausführen wolltet. Das ist die, die nie geendet hat. Was ist euch im Gedächtnis geblieben für die Potsdamer DHD? Jetzt könnt ihr also euer Stichwort quasi selbst prägen.
Tanzen!
Also ich glaube, aus Organisatorinnen-Sicht war für uns natürlich, oder was am eindrücklichsten war, war diese Pandemiesituation tatsächlich und die Entscheidung, die DHD um ein Jahr zu verschieben. Und daran hat sich ja dann auch im Folgejahr, also im Jahr 22 angeschlossen, all diese Überlegungen zu Vorort, In-Person-Szenarien, Hybrid-Szenarien, wie können wir sitzen in Räumen, wenn wir im Schachbrett sitzen müssen oder wie kriegen wir es hin, dass alle jeden Tag vorher getestet sind, wenn sie zu uns kommen. All solche Überlegungen, die wir hatten und dann eben ja auch die Überlegung, wollen wir, sollen wir, müssen wir vollständig virtualisieren, die ganze Geschichte. Und dafür haben wir uns ja dann mit schwerem Herzen auch entschieden nach Absprache mit dem DHD-Verband. Ich glaube, das ist uns allen nicht so leicht gefallen und das hatte zur Folge für uns jetzt aus Organisatorensicht, dass wir ja all diese unterschiedlichen Szenarien einmal geplant haben. Wir haben die alle einmal kalkuliert, wir haben Gelder eingeworben, wir haben auch Partner ins Boot geholt für diese unterschiedlichen Szenarien und dieser organisatorische Aufwand war einfach immens, weil es eigentlich 3 Konferenzen waren, die wir geplant haben. Aber mal unabhängig von dieser Pandemiesituation waren es, glaube ich, 2 Sachen, die für mich ganz zentral sind, an die ich mich erinnere. Das ist einmal, dass wir das hingekriegt haben, dass wir die Konferenz haben stattfinden lassen ohne Teilnahmegebühren. Das war das erste und, glaube ich, auch das einzige Mal, dass eine DHD-Konferenz ohne Teilnahmegebühren stattgefunden hat. Und dann die zweite Sache, was für mich eigentlich auch eine ganz große Neuerung war, war, dass wir dieses Posterformat oder die Workflows zu den Postern eigentlich umgewandelt haben. Weil es zum ersten Mal gab es ja einmal diese virtuelle Poster-Session, die wir auf der Webseite hatten. Aber dann haben wir eben die Poster auch bei Zenodo, in der Zenodo-Community vom DHD-Verband hochgeladen und eben verknüpft mit den Orchids der Beiträgerinnen und so. Das heißt, wir haben den Postern dann nochmal zu einer ganz anderen Sichtbarkeit verholfen. Und also Zitierbarkeit, langfristige Verfügbarkeit, all diese Sachen. Und das ist ja dann so ein Workflow, den die nachfolgenden Konferenzen tatsächlich auch aufgenommen haben und weitergeführt haben, dann mit Hilfe vom DHD-Data-Steward Patrick Helling, der das dann ja weitergeführt hat. Das war für mich, glaube ich, in Potsdam eine der ganz großen Neuerungen, dass wir da so einen neuen Workflow implementiert haben, der sich dann auch weiter fortgesetzt hat.
Und wie war das bei dir, Ulrike? Du hast gerade schon das Stichwort Tanzen erwähnt. Dazu schießt mir auch gleich ein Bild in den Kopf. Aber vielleicht erstmal deine Assoziation.
Ja, das Hin und Her zunächst zwischen, ja, machen wir das jetzt vor Ort oder machen wir das hybrid oder machen wir das online? Das hat natürlich zu sehr, sehr vielen organisatorischen Fragen geführt, hat aber auch dazu geführt, dass wir letztendlich, was eigentlich auch ganz gut zum Tagungsmotto, finde ich, gepasst hat, den virtuellen Konferenzraum dann dadurch auch eine gewisse gute Wertigkeit geben konnten, schon die ganze Zeit. Und dann auch in dem Moment, wo wir dann ja doch letztendlich wieder recht kurzfristig sagen mussten, es geht einfach aufgrund der Auflagen nicht, Konferenz hybrid durchzuführen, dann auch einen doch recht ansprechenden virtuellen Raum zur Verfügung mitstellen konnten. Es waren ja dann nicht nur wahnsinnig gut durchorganisierte Zoom-Meetings, sondern wir haben ja eine ganze Welt aufgebaut in Gazertown. Ganze, ja, diese Hänge von Sanssouci, wo dann die Posterausstellung stattgefunden hat. Und ja, die Personen dann tatsächlich um die Poster herum tanzen konnten. Es gab da auch bestimmte Personen, die besonders viele Tänzerinnen dort versammelt haben, um dort Stimmung zu machen für den Publikumspreis. Aber es gab eben auch so eine Art virtuelles Café. Da gab es, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, auch so ein DH-Escape-Raum, wo ich dann irgendwann mal rein bin und ja, so auch so Leute wie Alexander Schmiel und Patrick Sahle da drinnen festsaßen und meinten so, gib uns doch mal einen Tipp. Also das war schon auch sehr schön und hat schon auch dazu geführt, dass also auch soziale Interaktionen, die ja sonst in den ja durch organisierten straffen Tagungsprogrammen in den Zoom-Konferenzen jetzt erstmal nicht so stattfinden konnte. Ich glaube, das war so das eine. Und das andere, was mich dann auch sehr gefreut hat, was mir auch sehr hängen geblieben ist, wir haben es später dann noch geschafft, ein Barcamp für die Stipendiatinnen durchzuführen, die dann tatsächlich vor Ort, da waren dann schon wieder ein bisschen andere Auflagen, vor Ort ins Fontana-Archiv kommen konnten und dort eben sich miteinander vernetzen konnten, da auch ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht haben, weil das ja eben genau auch diese Nachwuchsförderung ja auch Teil dieses Stipendiatinnenprogramm war und das natürlich umso schöner war, dass sie da nicht nur online dabei sein konnten, sondern eben auch vor Ort dann nochmal davon gewinnen konnten. Und das haben sie dann auch sehr betont. Anna, erinnerst du dich noch an die Abschluss-Keynote, wo wir dann dieses Foto genommen haben? So seht ihr von hinten aus. Wir hatten, glaube ich, irgendwie 1000 Leute im Zoom-Meeting und standen da zu dritt mit Blumen und haben Urkunden virtuell überreicht.
Und vor allem immer in die Kamera gehalten, die Urkunden. Ne? Das war eine Choreografie, die wir da aufgeführt haben vor der Kamera. Da ist man ja nicht so Profi drin, um dauerhaft vor der Kamera zu stehen. Dafür hat es aber ganz gut geklappt.
Ja, mit dem positiven Fazit zur Virtualisierung sozusagen der Konferenz, zur vollständigen, sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, bei den Sachen, die gut funktioniert haben. Was würde euch denn noch einfallen an positiven Erfahrungen oder Sachen, wo ihr sagt, das hat in der Organisation oder im Prozess oder bei der Konferenz selber dann besonders gut funktioniert?
Wir waren einfach gut organisiert. Also das muss man ja manchmal auch über sich selber sagen. Wir waren einfach richtig gut organisiert. Und die Kommunikation hat gut funktioniert, nicht nur im Team, würde ich sagen, sondern tatsächlich auch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir haben ja im Anschluss an die Konferenz unsere gesamte Kommunikation mit den Teilnehmenden als Mail-Templates für die nachfolgenden Konferenzen zur Verfügung gestellt. Und das Gleiche ja eigentlich auch mit unseren Zeitplänen, die wir echt überraschend gut einhalten konnten. Und dann, glaube ich, spiegelt das quasi auch auf das Team zurück. Also wenn das alles drumherum gut funktioniert, dann funktioniert es halt im Team auch gut. Wir haben eigentlich harmoniert. Natürlich gibt es in diesen Konferenzsituationen immer stressige Situationen und da ist man auch mal anderer Meinung. Aber eigentlich haben wir das gemeinschaftlich, finde ich, sehr gut umschifft.
Also wahnsinnig guter Umgangston im gesamten Team. Also auch wirklich, das sind ja auch sehr verschiedene Charaktere, die dann dort zusammenkommen. Und es waren ja auch zwei unterschiedliche Institutionen, die dort zusammengearbeitet haben oder vielleicht sogar drei. Also so die Uni Potsdam, dann das Theodor-Fontane-Archiv, die Fachhochschule Potsdam, Studierende, Professorinnen, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, dann der technische Support. Das hat, fand ich, wirklich wahnsinnig gut geklappt. Und ich habe auch selten in tatsächlich einem so guten organisatorischen Kontext gearbeitet, wenn man mal einfach mal so sagt, so Projektmanagement. Also so läuft die Kommunikation, hier ist ein Ablaufchart, jeder wusste eigentlich immer genau, außer er hat im Meeting geschlafen, was irgendwie passieren sollte. Und es gab dann auch Abläufe für die Zoom-Konferenzen, so wie was irgendwie gecheckt werden sollte. Das hat das, finde ich auch, also hat das sehr vereinfacht und das ist auch von den Teilnehmerinnen der virtuellen Konferenz auch sehr positiv hervorgehoben worden, dass sie sich also trotzdem auch, glaube ich, immer sehr gut informiert gefühlt haben. Und ich weiß noch, unten war dann im Fontane-Archiv so das Herzstück, da saß, glaube ich, dann auch immer Anna und hatte irgendwie noch nebenbei so einen Zoom-Raum offen, um auch die drängendsten Fragen noch zu beantworten.
Und jetzt nochmal aus Teilnehmerinnen-Sicht, diese Konferenztasche, das war auch schön, weil ihr da ja irgendwie auch so reflektiert habt, dass es eben virtuell stattfindet. Das war sehr persönlich gestaltet und es war echt eine schöne Konferenztasche. Also jetzt nicht nur die Tasche an sich, die ja so in grün war, sondern auch das, was drin war, nämlich ich erinnere mich an Ahoi-Brause, ein Teebeutel, ein Rezept, also eine Rezeptkarte, eine Yoga-Übungskarte, damit man eben zwischen diesen langen virtuellen Sitzungen auch mal ein bisschen sich bewegen kann und mal ein bisschen nicht auf dem Bildschirm starrt. Also ich finde, das war unheimlich schön gestaltet, mal so als Rückmeldung aus Teilnehmerinnen-Sicht.
Das hören wir natürlich gerne.
Ja, aber das ist gut, dass du das sagst, Mareike, weil nämlich, wenn ihr jetzt fragen würdet, was würdet ihr jetzt anders machen, dann wäre sofort meine Antwort, dieser grüne Stoffbeutel, den würde ich ja überhaupt nie wieder so machen, da der war von der Qualität nicht so schön.
Ja gut, die Qualität, ja, also inzwischen hat sich meine auch aufgelöst, muss ich gestehen, als ihr reingetan habt, war schön.
Genau, bevor wir nochmal auf die negative Erfahrung tatsächlich nochmal eingehen wollen, wollte ich nochmal nachfragen, wie viel habt ihr denn bei der Organisation auch auf die Erfahrung der vorhergehenden DHDs zurückgreifen können? Gab es da viel Austausch? Oder wir haben jetzt in mehreren Gesprächen schon ganz unterschiedliche Erfahrungen gehabt und auch ganz unterschiedliche Einschätzungen, wie gut das funktioniert hat, wie wertvoll das war. War das bei euch?
So eine Frage ist ja immer, wo was gibt es für Fördermöglichkeiten? Wie können wir den Event organisieren? Finanziell auch. Und da muss ich sagen, dass in der Vorphase der Prüfung, also auch ich glaube ich mit Elisabeth Buhr Kontakt hatte, was so Stipendienmöglichkeit betroffen hat und da länger auch mit ihr gesprochen habe, also die Leipziger DHD ausgerichtet hatten. Und ich glaube, die im Kölner Team war dann, glaube ich, Franz Fischer auch noch für ein Gespräch, stand da zur Verfügung. So, das ist so diese Sicht von der Stipendienseite und aus der organisatorischen Nähkästchen. Da kann Anna, glaube ich, noch ein bisschen plaudern.
Ja, Herausforderung war ja auf jeden Fall das Aufsetzen von ConfTool und dann die entsprechenden Einstellungen. Wir hatten ja eine Änderung auch im Review-Prozess, den wir dann im ConfTool abbilden mussten. Also da ist man tatsächlich dann auf die Erfahrung von Leuten angewiesen, die das vorher schon mal gemacht haben. Ne? Also wir hatten Hilfe durch Köln auf jeden Fall, gerade auch was so Finanzplanung anging, wie Ulrike gesagt hat, aber dann Konf-Tool-Planung, mal abgesehen davon vom Konf-Tool-Team, mit dem wir regelmäßig Rücksprache hatten, versucht man ja wirklich alles zusammenzutragen, was da an Erfahrung zu Konf-Tool schon mal im Raum bei vorigen Konferenzen erarbeitet worden ist.
Dann lasst uns doch gerne auf die eher Negativerfahrungen blicken oder das, was ihr vielleicht anders machen würdet, abgesehen von den Stoffbeuteln und der Qualität der Stoffbeutel. Was gibt's denn da noch so, was ihr heute bei einer Organisation, einer DHD anders machen würdet als damals?
Ja, wir waren eigentlich gut organisiert. Insofern, da kann ich gar nicht so viel mich beschweren. Aber was ich mir natürlich gewünscht hätte, wäre, dass wir euch alle nach Potsdam hätten holen können. Also Potsdam ist ein wunderschöner Ort, wo man eine Konferenz, glaube ich, auch hervorragend ausrichten kann, auch in der Größenordnung. Wir waren mit zwei Organisationen, also FH Potsdam und Uni Potsdam, auch wirklich gut ausgerüstet und gut aufgestellt. Das ist von der Lage traumhaft zwischen den Seen und landschaftlich wunderschön. Also man hätte da auch ein richtig, richtig schönes Begleitprogramm auf die Beine stellen können. Und das ist wirklich schade, dass das ausgefallen ist. Also Potsdam als Standort hätten wir gerne auch noch gezeigt.
Also da fällt mir auch wirklich gar nichts weiter ein, außer das, was wir nicht ändern konnten, dass wir die Konferenz nicht vor Ort durchführen konnten, würde ich eigentlich nicht viel anders machen.
Dennoch würde es wahrscheinlich komplett anders werden, wenn ihr jetzt nochmal eine Konferenz organisieren müsstet, weil dann wäre es halt möglich, das vor Ort zu machen. Ne? Also jetzt no pressure, aber wäre natürlich schön und würde sich, glaube ich, die gesamte Community darüber freuen, wenn ihr das auch nochmal vor Ort machen würdet.
Vielleicht müsste Berlin das mal machen. Dann könnte man ja auch einen Abstecher nach Potsdam machen.
Was würdet ihr denn sagen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen weggehen vom Organisatorischen hin zum Thematischen? Ihr hattet ja euren eigenen Schwerpunkt. Inzwischen gab es natürlich noch nicht so viele weitere DHD-Konferenzen. Aber würdet ihr sagen, die DH haben sich schon inzwischen wieder verändert? Oder ist das noch das, worüber wir bei euch gesprochen haben, worüber wir jetzt dann auch in Passau sprechen werden? Was ist da so eure Perspektive auf die Digital Humanities jetzt mal so ein bisschen jenseits der Konferenz, die ihr ausgerichtet habt, sondern mehr so im Blick, ja, wo sind wir jetzt?
Es ist ja immer ein sehr kleiner Ausschnitt, den so eine Konferenz eigentlich zeigen kann. Und was ich auch immer sehr spannend finde, wir haben zwar immer dieses Konferenzthema und erstaunlicherweise drehen sich dann auch sehr viele Einreichungen, versuchen sich auch gedanklich und fachlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber trotzdem ist es ja auch immer eine sehr, sehr große Diversität. Und was wir dann jetzt so zwei DHDs weiter sehen, ich glaube, so dieses Kulturthema und Kulturdaten, das ist, glaube ich, nie ganz ausdiskutiert. Aber es kommen eben auch immer wieder neue Themen und auch neue Entwicklungen. Schon allein so, könnte man sagen, kleine Sachen wie, dass Twitter jetzt X ist und die Kommunikation auf einmal auch andere Wege gefunden hat. Ich sehe auch noch eine noch stärkere Diversifizierung, die wir sowieso schon hatten. Also auch so Themenbereiche, die vorher relativ klein waren, nehmen jetzt auch wieder einen neuen Aufschwung. Bin ich auch immer sehr gespannt, wenn dann diese Wortwolken kommen, zum Beispiel aus den Book of Abstracts, so welche Themen, was da für Verschiebungen stattfinden. Und das ist natürlich auch gerade das Tolle, dass da so viel Bewegung ist. Ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, aber jetzt geht es natürlich viel um künstliche Intelligenz auch und Machine Learning. Und die Digital Humanities, ja, ich meine, sie professionalisieren sich, glaube ich, auch immer stärker. Und das ist gut. Und Sie blättern so ein wenig, sie fasern so ein wenig an den Rändern heraus, verteilen sich auch wieder auf andere Konferenzen und finden sich aber doch auch immer wieder zusammen, um sich da auch fruchtbar, manchmal auch fruchtbar reibend miteinander auszutauschen.
Also unsere Konferenz ist ja noch nicht so lange her, das sind ja jetzt anderthalb Jahre. Insofern kann man da, glaube ich, noch keine so eine richtig große Veränderung oder Bewegung oder irgendwie sowas ausmachen. Das, was Ulrike gesagt hat, würde ich total unterstützen mit der Ausdifferenzierung der einzelnen Unterbereiche in den Digital Humanities auf jeden Fall, dass sich da so im Grunde eigene Forschungsfelder ausbilden, zum Teil eben genau wie du gesagt hast, mit eigenen Zeitschriften, mit eigenen Konferenzen. ich denke jetzt zum Beispiel an JCLS, also das Journal of Computational Literary Studies, das ja Evelyn Gios und Christoph Schöch und Pierre Trilke gegründet haben. Da kann man eben eine ganz deutliche Spezialisierung und Weiterentwicklung auch dieser ursprünglichen DH-Idee erkennen, in meinen Augen. Und dann gibt es natürlich, genau wie du gesagt hast, diese neuen Forschungsfelder, die zu ganz Beginn, 2012 war ich ja in Hamburg auch schon dabei, die da noch gar nicht im Gespräch waren, ne? Also neben künstlicher Intelligenz, aber auch so Citizen Science zum Beispiel. Und dann auch, was ja immer wieder Thema ist, sind solche Sachen wie Normierungen, Standards. Also wie kommen wir da zusammen? Oder auch dann so Big Data Geschichten. Das würde ich so als unterschiedliche Themenbereiche identifizieren, wo es definitiv so eine Entwicklung gibt.
Ja, es gibt so Hot Topics und dann gibt es auch so Klassiker, die plötzlich Einzug finden. Ist mir aufgefallen. Es gibt jetzt nämlich, glaube ich, zum zweiten Mal bei einer DHD wieder einen eigenen Slot für die Philosophie, also für digitale Philosophie. Das war, glaube ich, jetzt bei der letzten DHD zum ersten Mal in Luxemburg und Trier. Und da fragt man sich ja eigentlich, warum erst jetzt? Das ist irgendwie eigentlich so ein Dauerbrenner. Eigentlich zieht sich das ja auch so durch die Beschäftigung und den kritischen Ansatz mit digitalen Methoden. Aber das haben wir eben erst jetzt. Und wer weiß, vielleicht entwickelt es sich weiter, vielleicht geht es auch wieder weg. Aber was wäre denn eure Antwort auf die Frage, oder wenn ihr jetzt ein bisschen spinnen dürftet, was würdet ihr euch denn wünschen, wo die DH hingehen sollen? Also war eure Antwort auf die Frage, quo vadis DH?
Ja, ich kann da immer nur quasi aus meiner eigenen Perspektive sprechen. Und womit ich mich so tagtäglich beschäftige, sind natürlich Kulturdaten. Das ist das, worum es für uns immer kreist im Archiv. Wie erschließen wir unsere Sammlungen? Wie visualisieren wir unsere Sammlungen? Wie werten wir unsere Sammlungen aus? Was können wir mit Kulturdaten alles machen? Das ist so ein bisschen unser Schwerpunkt, der uns am Archiv ganz besonders interessiert. Das ist natürlich so, dass jeder aus seiner eigenen Perspektive da spricht und sagt, ich würde wünschen mir, dass es mehr in die Richtung so und so geht.
So ein Blick in die Glaskugel ist natürlich wahnsinnig schwer. Wo gehen die digitalen Geisteswissenschaften hin? Wenn ich mir persönlich was wünschen darf, würde ich mich stark machen für noch mehr politisches Engagement, auch für mehr gesellschaftliches Engagement und gerne auch noch mehr interdisziplinär denken, aus meiner Perspektive jetzt auch mit meiner Professur für Bibliothekswissenschaft, wünsche ich mir natürlich auch diesen Brückenschlag vielleicht noch stärker wieder zur Informationswissenschaft. Und ich glaube, angesichts der zunehmenden Bedeutung halt auch dieser Fragen, was ist KI, was ist Machine Learning, ethische Aspekte, wir haben ja gerade auch schon angesprochen, diese steigende Rolle, die Philosophie auf einmal wieder einnimmt, sich da auch nochmal stark zu machen, dass halt in diesen ganzen Fragen, die ja oft sehr technologisch betrachtet werden, wir uns auch als Digital Humanities nochmal dafür stark machen sollten, dieses Humanities, also das Geisteswissenschaftliche in die Betrachtung stärker mit einbringen zu können. Das würde ich mir wünschen.
Ja, das finde ich auch einen sehr, sehr unterstützenswerten Hinweis. Definitiv würde ich auch so unterschreiben, dass allgemein die Wissenschaft, also ob es jetzt meine Wissenschaft, zum Beispiel die Geschichtswissenschaft oder alle DH-Wissenschaften, politischer werden. Gerade angesichts der multiplen Krisen, die wir haben und gerade bei sowas wie Klimakrise, stellt sich auch irgendwann die Frage, ohne jetzt zu apokalyptisch klingen zu wollen, aber es stellt sich irgendwann auch die Frage, wie viel Zeit und wie viele Ressourcen bleiben uns da noch im Laufe unserer Karriere und wie setzen wir die am besten ein, wie setzen wir die am effektivsten ein, auch um unserer Gesellschaft einen Nutzen damit zu bringen mit der Forschung, die wir machen. Genau, aber das klingt jetzt alles schon so nach Schlussworten und das passt auch ganz gut, denn wir nähern uns tatsächlich dem Ende dieser Folge, aber wollen euch natürlich auch nochmal die Gelegenheit geben, noch was loszuwerden, wenn es noch irgendwas gibt, was noch nicht angesprochen worden ist, was ihr aber hier auf jeden Fall noch platzieren wolltet.
Ich glaube, wir können einfach nur nochmal Danke sagen, auch an alle, die mitgewirkt haben an unserer Konferenz in Potsdam und die das tatsächlich auch mitgetragen haben durch dieses Auf und Ab mit jetzt doch Hybrid, jetzt nee doch in Person und dann nee doch ganz virtuell. Also dieses Team war einfach super. Das hat Spaß gemacht, mit allen zusammenzuarbeiten.
Ich hatte von Anna einen Tweet gefunden, den ich rausgekramt habe. Ich möchte dabei verraten, dass Anna einer der organisationstechnisch begabtesten Menschen, glaube ich, zusammen mit Pierre ist und so auch dieses Thema Zahlen immer auch mal wieder ausgebracht hat. Und sie hat ja auch diesen Newsletter bestückt, der morgens an die Teilnehmerin ging und zum Großteil auch den Social Media Account. Und am Ende gab es einen Tweet. Ich lese ihn einfach mal vor. Was für eine Woche. Was für eine Konferenz. 1048 Teilnehmerinnen aus 22 Ländern, 219 Beitragseinreichungen, 54 Vorträge, 64 Poster, 19 Workshops, 7 Panels, 8 Doctoral Consortia, 199 Gutachterinnen und 759 Gutachten. Wir hatten 13 Gigabyte Daten in unserem gemeinsamen Verzeichnis, unzählige Nachrichten im Slack-Channel, verschiedene Videos und 425 Seiten Book of Abstracts.
Wow, einfach wow. Und ich glaube, es muss auch mal gesagt werden, ich glaube, ihr wart auch die DHD mit den, also bis dato auf jeden Fall, mit den größten Teilnehmerzahlen. Bei den neueren DHDs weiß ich es jetzt nicht, aber ihr seid auf jeden Fall Top-KandidatInnen, was die Teilnehmerzahl angeht.
Wir hatten auch die schönsten Tassen, das möchte ich auch nochmal betonen.
Dazu können wir uns natürlich nicht äußern, da wir freuen uns über alle Tassen, über alle DHD-Tassen und DHD-Tassen-Ideen.
Ihr könnt ja vielleicht ein Passfoto verlinken in den Shownotes.
Ja, das machen wir auf jeden Fall gerne. Ja, und dann mit diesen schönen Schlussworten und Schlusszahlen bleibt mir und uns nicht viel übrig, als zu sagen, nochmal vielen herzlichen Dank, dass ihr beide euren Weg hierher gefunden habt und eure Zeit nochmal eingesetzt habt für dieses schöne Gespräch. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch sehr, euch dann demnächst in Persona zu sehen. Also vielen lieben Dank euch beiden.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Und natürlich auch herzlichen Dank an dich, Mareike.
Vielen Dank auch an dich, Jascha.
Und zu guter Letzt auch vielen, vielen Dank an euch, liebe ZuhörerInnen da draußen. Schön, dass ihr wieder zugehört habt und wir hoffen, dass ihr auch morgen noch einschaltet zur nächsten und letzten Folge dieser Reihe an DHD, Kurzfolgen und Kurzinterviews. Wir freuen uns in jedem Fall wahnsinnig, ob ihr jetzt einschaltet oder nicht, denn wir werden euch hoffentlich ja schon sehr, sehr bald in wenigen Tagen bei der DHD 2024 in Passau sehen. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, macht's gut und bleibt radioaktiv.